Guten Morgen von meiner Seite. Ich höre immer wieder regelmäßig von euch, euch zu sehen, von Angesicht zu Angesicht zu hören und mit euch zu reden, wie es euch geht und was da in der Gemeinde gerade ansteht. Und ich freue mich ganz besonders, heute Morgen euch dürfen eine Botschaft weiterzugeben. Wir haben gerade sehr schön gesungen, es hat mich gerade sehr ermutigt, einfach auch nur das Lied zu singen. Das ist auch mein Wunsch, auch wirklich für heute Morgen, für die Predigt und auch nach der Predigt, dass unsere Seele still sein darf im Herr. Was das bedeutet, da werden wir noch drauf eingehen. Und in der Vorbereitung von heute Morgen, ich sehe da vorne den Predigttext, den ich gerne möchte überreden mit dem Titel, habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, oder bin ich so auf die Gedanken gekommen, was sind eigentlich Ereignisse oder Geschehnisse in der Geschichte, wo uns Menschen sehr prägt haben? Oder vielleicht, wenn du dich selber jetzt gerade ein bisschen reflektierst und überlegst, was prägt dich jetzt gerade in dem Moment? Vielleicht eben gerade das Lied prägt dich vielleicht gerade noch sehr. Vielleicht prägt deine Stimmung oder wie es dir geht, oder was du denkst an den Morgen von heute am Morgen. Das kann gut sein. Ein guter Morgen hilft damals für eine gute Stimmung. Vielleicht hilft, ist es auch noch, was dich jetzt gerade noch prägt, der letzte IB-Match oder vielleicht das Formel 1-Rennen, ich weiss es nicht. Irgendetwas, was dich jetzt gerade noch prägt. Und ich habe gedacht, machen wir mal ein paar Schritte zurück und überlegen uns, was prägt uns als Menschen, als Person, als Gesellschaft auch heute, 2019, im Oktober. Wenn wir ein bisschen zurückdenken, denken wir vielleicht auch an 9-11. Immer wieder etwas, was uns da erinnert. Twin Towers, die zerstört worden sind im 2001. Wenn wir noch weiter zurückdenken in der Geschichte, ist es vielleicht der Fall von der Mauer in Deutschland, der Zweite Weltkrieg und so weiter. Ihr seht, das ist ein grosser Horizont, wo wir uns fragen können, was uns prägt. Und was uns also wichtig ist, was wir uns bewusst werden, ist, dass wir alle prägt sind. Wir sind alle prägt von der Geschichte, von dem, was wir erlebt haben, mit dem, wo wir aufgewachsen sind, mit dem, was in unserer Zeit oder auch gerade vor unserer Zeit passiert ist. Das war vor 200, 500, 1300 Jahren nicht anders gewesen. Alle sind prägt. So sind wir heute zum Beispiel auch immer noch sehr stark prägt von der Aufklärung. Unser Gedankengut, was wir lernen in der Schule, was wir hören, sind alles Früchte, die von diesen vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten passiert sind, die man heute noch sieht und erntet. Also alles, was in der Geschichte passiert, prägt uns. Und ich glaube, wir wären auch ignorant und naiv, irgendwie zu sagen, nein, ich bin völlig unabhängig. Ich lebe als unabhängiger Mensch heutzutage. Ich bin von nichts prägt. Ich bestimme alles selber, wie ich denke, wie ich funktioniere, wie ich rede. Weil eben, wie gesagt, all das, was passiert ist, wie ich es auch bei mir persönlich merke, in den letzten 50 und 100 Jahren, prägt mich. Und wenn ich dann so ein bisschen recherchiert habe, da im Internet, kommen wir auf interessante Seiten, und dann ist es darum gegangen, was wird uns vielleicht auch in der Zukunft prägen, zum Beispiel. Was werden prägende Einflüsse sein in der Zukunft, die uns als Menschheit werden prägen? Und natürlich ist ein grosses Thema da dabei Technologie in der heutigen Zeit. Wenn man zurückschaut, die letzten 20, 30 Jahre, wie viel sich das entwickelt hat, wie schnell sich das alles entwickelt hat, wo wir noch vor 50 Jahren sind und wo wir heute sind, wenn man das auch projiziert auf die nächsten 50 Jahre und so weiter. Und da gibt es natürlich immer die grossen Diskussionen auch von Computern und zu was sind die fähig, zu was ist so eine künstliche Intelligenz auch fähig und so weiter. Und natürlich gibt es auch die Diskussionen, wie sehr prägt Religion uns Menschen eigentlich? Wenn man jetzt in einer säkularen Zeitschrift oder in einem säkularen Artikel, jemand, der nicht mit Religion irgendwie am Hut hat, das liest, ist das natürlich klar, in den letzten 1500 Jahren ist Religion immer ein wichtiger Bestandteil gewesen von der Menschheit, wo Sachen angetrieben hat, wo Sachen angestoßen hat, wo unser Denken, wo unser Sein prägt hat. Und ich habe jetzt einen interessanten Gedanken gefunden, der unsere Zeit ein bisschen darstellt, wie sie funktioniert, wo nämlich der Gedanke von Religion und der Gedanke von der Entwicklung von der Technologie in einem zusammenfasst. Und zwar ist das so ein englisches Zitat, das ich gefunden habe. Ich will es euch gerade übersetzen. Angestellt ist er. Danke. Genau, das steht. Eines Tages, wenn unsere Technologie vielleicht noch weitergeschritten ist, dann wird die Frage sein oder der Gedanke sein, man hat einen Supercomputer geschaffen und man stellt ihn an und fragt ihn, gibt es einen Gott? Und der Computer antwortet einem, jetzt gibt es einen. Und das ist ein Gedanke, natürlich, der immer wieder da ist, wo man sagt, zu was ist eigentlich die Intelligenz fähig? ist so eine Intelligenz, ist die Technologie, die wir heute entwickeln, sogar fähig, göttliche Eigenschaften zu bekommen und so weiter. Und natürlich gerade von säkularen Projekten Seite ist das natürlich ein wichtiger Gedanke, dass man sagt, ja, wir Menschen, wir sind ja unabhängig, wir sind selber Gott und so können wir auch Computer schaffen, die mal göttlich werden sein. Wenn ich einfach gedacht, bin ich froh, dass unsere, dass meine Zukunft dem Gott überlassen wird, der die ganze Welt geschaffen hat und sie in der Hand hat und nicht an einem Computer irgendwann einmal. Und das möchte ich jetzt auch ganz bewusst machen, indem ich bete zum Anfang von dieser Predigt und einfach auch die Zeit möchte Gott herlegen. Ja, Herr, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass du bei uns bist und du hast mit jedem Einzelnen von uns schon Geschichte geschrieben und es wäre schon nur sehr interessant, das zu hören, wo du uns begegnet bist, wo du in unser Leben hineingeredet hast. Wir haben es gerade heute Morgen an mehreren Beispielen gehört, zum Beispiel auch vom Dani her, wie du in sein Leben hineingeredet hast und dort gewirkt hast. Ich danke dir, dass du uns prägst und veränderst und wir wollen heute Morgen ganz besonders schauen, was du uns offenbart hast in deinem Wort, durch deinen Sohn Jesus Christus, was er da hat und wie sehr das uns prägen soll und wie wichtig das auch ist, dass wir uns darüber Gedanken machen und uns damit beschäftigen. Tut unsere Herzen, unsere Gedanken auf, leitet uns in deiner Wahrheit. Amen. Ich möchte den Text gerade mit euch zusammen lesen. Hebräer 9, Vers 26b bis 28. Ich werde dann nachher gerade ein bisschen den Text rundum und das Kapitel erklären. Ich möchte aber zuerst den Text einfach vorlesen. Jetzt aber ist am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, da steht von Jesus Christus, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es den Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben und dann kommt das Gericht, so ist auch Christus ein einziges Mal geopfert worden, um die Sünde vieler auf sich zu nehmen. Ein zweites Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Was fällt uns auf, wenn wir den Text lesen? Die drei ganz kurzen Verse. Ich habe es euch da vorne noch markiert, damit ihr es auch seht. Genau, was betont wird und was auffällt, ist, dass es einmal, ein einziges Mal, wird da ganz deutlich hervorgehoben. Es wird dreimal erwähnt in diesen kurzen Versen, dass das, was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat, ein einziges Mal passiert ist. Ein einziges Mal, das ist mein erster Gedanke, den ich möchte heute Morgen erwähnen, wo ich möchte darauf eingehen, die Einmaligkeit von dem, was Jesus gemacht hat. Das klingt jetzt vielleicht simpel und das klingt jetzt klar, aber wir müssen uns das ein bisschen bewusst machen, was das eigentlich bedeutet, die Einmaligkeit. Ich möchte einen kleinen Exkurs machen, wenn wir uns kurz überlegen, wie ist denn das im Alten Testament gewesen, wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt und in dem Alten Testament leset, in den 5 Büchern Mose und dann nachher, da hat Gott einen Tempel eingesetzt. Er hat dem Volk Israel, seinem erwählten Volk, hat er einen Tempel bauen lassen. Zuerst hat es auch ein Zelt gehabt, und dann hat es Priester gehabt, und dann hat es einen hohen Priester gehabt. Und während dieser Zeit lesen wir, dass sie immer wieder haben müssen Opfer bringen zu dem Tempel. Menschen haben gewusst, sie sündigen, sie machen Fehler von Gott, sie verfehlen das, was Gott ihnen bestimmt hat, wie sie leben sollen, in seiner Mitte, wie sie sollen heilig leben, wie sie sollen als Menschen leben. Und für die Sünde haben sie müssen regelmäßig Opfer bringen. Und immer wenn sie die Opfer gebracht haben, haben sie, wie gesagt, müssen zu dem Tempel gehen und der Priester hat die Opfer dargebracht und so weiter. Um das geht es auch in dem Kapitel 9, im zweiten Teil vom Hebräerbrief, wo wir jetzt einen Auszug daraus gelesen haben. Und die Menschen haben vor Christus auch gewusst, dass das Blut von diesen Tieren, die da fließt, und das ist ja für uns heute recht eine krasse und eine recht abstruse Vorstellung auch irgendwie, das hat sie gereinigt von der Sünde. Das Blut von diesen Tieren, die sie geopfert haben, ist stellvertretend für sie geflossen, damit sie können Reinigung, damit sie können Vergebung empfangen. Was ist jetzt aber das Besondere an dem Hohepriester? Es hat nur einen Hohepriester gegeben im Volk Israel. Und was ist besonderer gewesen? Der Hohepriester hat, kleiner Hint, kleiner Hinweis, einmal im Jahr dürfen ins Allerheiligste gehen. Einmal im Jahr hat nur er dürfen an den Ort, wo Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und Heiligkeit anwesend war, dort hineingehen. Und er hat dort für die Vergebung vom ganzen Volk gebetet. Das ist ein ganz besonderer Tag gewesen, der ganz besonders im Volk Israel gefeiert worden ist, wo dem gewidmet worden ist, wo sie Vergebung bekommen haben. Aber was war das Problem gewesen? Was war das Problem gewesen? Der Priester ist einmal im Jahr dort hineingegangen Und was ist am nächsten Tag wieder passiert? Sie haben wieder müssen Opfer bringen, weil sie haben wieder gesündigt gehabt. Sie haben wieder Fehler gemacht. Und ein Jahr darauf aber später ist der Hohepriester wieder an dem einen Tag in den Tempel gegangen und so weiter ist das weitergegangen. Also wenn wir uns das einfach mal vorstellen, ein bisschen bewusst machen und uns in das Innen versetzen, wie so ein Leben war, ist das ein dauernder Kampf gegen die Sünde und vor allem ein dauerndes sich bewusst sein machen, dass ich sündig bin und dass ich Sünde habe. Weil jedes Mal, wenn sie dort hergegangen sind und Opfer gebracht haben, sind sie sich wieder ganz neu bewusst worden, ich brauche das Opfer, ich brauche die Vergebung. Das ist auch einerseits ein Gedanke gewesen, der wichtig war für das Volk Israel, dass sie sich immer wieder daran erinnern, ich habe Reinwäschung, ich habe die Vergebung nötig, ich als Mensch vor Gott. Und wir alle heutzutage, ich sicher auch, bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit lebe, sondern dass ich nach Jesus Christus, nachdem Jesus auf die Erde gekommen ist, geboren worden bin. Warum sage ich das? Was hat sich denn geändert? Wo Jesus auf die Erde gekommen ist, wo Jesus als Mensch, als Gottes Sohn auf die Erde gekommen ist, ist er zu den Menschen gekommen und hat ihnen verkündigt, das Reich Gottes ist näher. Das Reich Gottes kommt, hat er ihnen verkündigt. Er hat ihnen verkündigt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Erlöser ist, der Messias, wie das heisst, wo sie lang darauf gewartet haben und erwartet haben. Und er stirbt am Kreuz, er aufersteht nach 3 Tagen. Und was passiert? Alle Menschen gehen wieder in den Tempel und bringen Opfer da. Nein. Die Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, die Jesus Christus erkannt hat und gehört haben und verstanden haben, was er gesagt hat, haben gemerkt, wir müssen kein Opfer mehr bringen. Wir müssen kein Opfer mehr bringen, weil, was haben wir da gelesen? Jesus ist ein einziges Mal gekommen, damit dieses Opfer eben von der Sünde aufzuheben. Ein einziges Mal ist er gestorben, damit die Opfer nicht mehr gebracht werden, damit er ein Opfer bringt für immer. Und vielleicht ist euch das schon mal bewusst worden, und sonst möchte ich es euch jetzt gerne bewusst machen, das ist das, was wir im Abendmahl ebenfalls feiern und bekennen. Wenn wir das lesen, der Vers, den ihr vermutlich auch schon gehört habt und kennt, 1. Korinther 11, Vers 25, wo der Paulus darüber redet, was Abendmahl feiern eigentlich bedeutet, sagt er, und da zitiert er eben Jesus, im zweiten Teil, das ist der Kelch, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, also im Blut von Jesus. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und merkt ihr den Vergleich? Merkt ihr den Zusammenhang? Das Volk Israel ist regelmäßig in den Tempel gegangen, hat Opfer gebracht zum Gedächtnis, zur Erinnerung, dass sie Vergebung brauchen, dass sie Sünde haben. Und an was sollen wir uns erinnern? Was sollen wir uns da erinnern und uns wieder neu vor Augen führen, was passiert ist, wo Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Er sagt zu meinem Gedächtnis, dass er ein für alle Mal gestorben ist, dass sein Opfer langt. Wir müssen kein Opfer mehr bringen, sondern Jesus hat Vergebung uns geschenkt. Und ich weiß, dass das alles jetzt noch ziemlich theologisch und abstrakt klingt. Und das bin ich mir auch bewusst. Aber der Text geht noch weiter. Und auf das möchte ich jetzt eingehen. Weil der Text bringt das ganze Thema plötzlich ziemlich persönlich für mich und für dich her. Und tut das ziemlich persönlich ansprechen, weil er sagt in dem zweiten Teil im Vers 27, und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, und dann kommt das Gericht. Das ist einfach ein Teilsatz. Aber der Teilsatz, der bezieht sich auf Vers 26. Also das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, ein einziges Mal, wird verglichen damit, dass wir Menschen, dass wir alle, nur ein Leben haben und danach kommt das Gericht. Nachher kommt das Gericht. Und ich habe mir schon ein paar Mal über das Thema Gedanken gemacht. Einmaligkeit. Was ist eigentlich einmalig in unserem Leben? Das ist etwas, wo uns Menschen, und vor allem im 21. Jahrhundert, nicht mehr ganz so liegt. Es ist uns nicht so ganz angenehm, über Sachen zu reden, die man nur einmal machen kann. Wir sind eher davon geprägt, dass es mehrere Sachen gibt. Dass alles irgendwie mehrfach erhältlich ist. Ja, man redet heutzutage ja auch davon, dass es keine eine Wahrheit mehr gibt, sondern es gibt mehrere Wahrheiten. Man redet nicht mehr davon, dass es eine Realität mehr gibt sogar, sondern es gibt mehr Realitäten. Du nimmst das so wahr, ich nehme das so wahr. Schön. Und es gibt auch nicht mehr einfach einen Weg in den Himmel, sondern es gibt viele Wege. Vielleicht führen alle Religionen zu Gott. Vielleicht führen alle Religionen in die Ewigkeit. Das sind Gedanken, die wir heute haben. Und das sind ja alles Götter. Es gibt nicht nur einen Gott, sondern es gibt viele Götter. Davon sind wir heute prägt, das ist unsere heutige Zeit. Aber wenn wir uns das auch bewusst machen, in welchem Wohlstand und Materialismus wir leben, ist das dort auch nicht anders. Warum sollte ich zum Beispiel nur ein Auto haben? Warum sollte ich nur einmal in die Malediven fahren? Ich kann doch auch ein zweites Mal gehen. Warum brauche ich nur eine Ausbildung? Ich kann auch eine zweite machen. Warum brauche ich nur einen Beruf? Ich kann später noch mal etwas anderes lernen. Wir haben so viele Möglichkeiten, Sachen zu wiederholen, Sachen zu ersetzen, Sachen wieder neu zu machen. Einmaligkeit ist praktisch aus unserem Leben ausgegrenzt worden. Etwas, was nur einmal passiert und dann fertig ist, gibt es in unserem Leben gar nicht. Und wenn wir das uns noch bewusster machen wollen, dann müssen wir uns auch nur mal vor Augen führen, wie oft wir dem Tod begegnen in unserer Gesellschaft. Wenn wir das vergleichen mit Nahem Osten, mit sonst auf der Welt, auf vielen Ländern, in Afrika und so weiter, wie oft sind wir schon mal einem toten Körper begegnet? Und wie oft sind die Leute schon mal einem toten Körper begegnet? All diese Sachen, die einmalig, die so definitiv sind, tun wir gerne rausstossen aus unserer Gesellschaft, weil sie uns Angst machen. Weil sie uns eine Endgültigkeit vor Augen führen, die wir nicht gerne haben. Die uns herausfordert, die uns konfrontiert. Und da fragt man sich, warum wird jetzt da im Vers 27 plötzlich von dem gesprochen? Eins, Leben und danach das Gericht. Schöne Botschaft, oder? Nicht so ganz. Eins, Leben und dann das Gericht. Warum jetzt da der Gedanke? Ich glaube, der ein wichtige Punkt, wo es Gott hat mitgegeben, ist, wir alle haben nur eins Leben und im Vergleich mit Vers 26, Jesus hat sein Leben gegeben für dich. Er hat es nicht für sich gelebt, sondern er hat es gegeben für dich. Und das ist der Vergleich, der da aufgezeigt wird. Und ich habe da einen Doppelmeter mitgebracht, den ich gerne mit dem möchte das darstellen. Das ist nicht wirklich ein Doppelmeter, das ist nur ein Meter für die sich kennen, aber ich nenne es jetzt trotzdem Doppelmeter, damit wir alle vom Gleichen reden. Genau, das ist nur ein Meter. Ja, genau. Doppelt ist es dann zwei Meter, richtig. Und was ich damit zeigen will, ist, was der Text was ganz deutlich macht, stellen wir uns mal vor, das wäre unser Leben. Einfach nur der Meter. Das wäre unser Leben. Und wir haben nur eins von dem. Wir haben nur eins so ein Leben. Das müssen wir uns mal ein bisschen reinsacken lassen und ein bisschen deutlich werden lassen. Ich kann es nicht wiederholen. Ich kann nicht wieder von neu anfangen. Ich kann nicht zurückspulen. Ich kann nicht irgendwie plötzlich wieder sagen, ah, das habe ich jetzt doch anders wollen, mache ich gar nochmal zurück und fange wieder ein bisschen irgendwo an einem anderen Punkt an. Und wenn du dir auch bewusst machst, wo du in dem Bereich von deinem Leben stehst, dann wirst du dir auch bewusst, wie das wir wirklich nur das eine Leben haben und wie kurz das Leben ist. Ich bin 27 Jahre alt, habe vielleicht ein Viertel ungefähr von meinem Leben gelebt. Ich weiss nicht, bei dir ist es vielleicht schon die Hälfte von deinem Leben, wo vorbei ist, wo dir noch bleibt. Vielleicht hast du schon zwei Drittel von deinem Leben gelebt. Aber was uns der Text und was uns Gott ganz deutlich bewusst machen, und das ist wichtig, wir haben nur eins von dem Leben. Also ist es wichtig, was wir mit dem einen Leben anfangen. Wir haben nur eins Leben, wo wir leben können, von A bis Z, und nachher ist das Gericht. So sagt der Text da sehr deutlich. Wir können einmal durch den Prozess durchleben und nachher ist es fertig. Wir haben keine zweite Chance. Und das, ich weiss, das macht uns Angst. Das tut uns auch nicht gerade irgendwie mega ermutigen, sondern es ist eher furchteinflößend. Aber es ist wichtig, dass wir uns mit dem konfrontieren, weil Gott möchte uns da etwas sehr Wichtiges mitgeben. Und auf das möchte ich jetzt eingehen. Die meisten Leute in der Schweiz, so wie ich es kenne, so wie ich es gehört habe und erlebt habe, würden jetzt aufschreien und würden sagen, Moment, du glaubst das vielleicht so, dass man ein Leben hat. Du glaubst das vielleicht so, dass das wahr ist, was da steht, dass man ein einziges Mal lebt und nachher ins Gericht kommt. Aber wieso muss das für mich stimmen? Nur weil du das sagst, nur weil du an die Bibel glaubst, nur weil du an den Gott von der Bibel glaubst, muss das ja nicht bedeuten, dass es für mich auch stimmt. Vielleicht glaubst du danach, dass es nach dem Leben ein Gericht gibt, aber wieso muss ich das glauben? Wieso muss das für mich stimmen? Das sind die Gedanken, die wir heute haben. Wir reden eben sogar von Realität. Ich habe erst gerade letztes Jahr auch eine spannende Diskussion gesehen, wo jemand am Schluss von einer Diskussion einfach gesagt hat, ja, ich wünsche dir viel Spass mit deiner Realität. So ein bisschen à la, genau. Du kannst das glauben, was du willst, ich glaube das, was ich will, und dann sind wir beide zufrieden. Das ist schön und gut. Aber was uns Gott da sagen will, ist genau das Gegenteil von dem. Ich möchte sogar mal ein bisschen spitziger und provokanter sagen. Wenn wir uns das bewusst machen und was Gott uns da sagen will, dann sagt er eigentlich, es macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied, was du glaubst. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Es ist eigentlich völlig egal, ob du an das glaubst, was in der Bibel steht, und ob du an den Gott der Bibel glaubst. Du hast nur ein Leben. Gott sagt dir, ob du das annimmst oder nicht, macht keinen Unterschied davon, dass du schlussendlich wirst einmal vor Gott stehen müssen, im Gericht. Ob du in deinem Leben daran geglaubt hast und danach gehandelt hast, macht keinen Unterschied, dass du einmal wirst dem Gott begegnen. Du kannst nicht bestimmen, aus deiner Situation als Mensch von deinem Leben, was einmal wird passieren und wie viel Leben du hast und welchem Gott du begegnest. Gott sagt da ganz deutlich, er hat das Leben geschaffen und er hat es bestimmt. Es gibt ein Leben und nachher gibt es Gericht. Ob du das akzeptierst oder nicht, macht keinen Unterschied. Schlussendlich wirst du dieser Realität, wie wir es heute sagen, ins Auge blicken müssen. Man wird dem Gericht ins Auge blicken müssen und das wird das Auge sein von einem heiligen Gott. Schlussendlich einmal. Und er wird dich fragen, für was hast du dein eine Leben gelebt? Ich habe dir ein Leben geschenkt, sagt Gott. Für was hast du investiert? An was hast du geglaubt in deinem Leben? Wie bist du mit dem Geschenk umgegangen? Und das ist eine harte und ich weiss, eine intensive Ermahnung, die uns Gott mitgeben will, aber sehr wichtig, weil jetzt haben wir den Zeitpunkt, jetzt haben wir Zeit, jetzt haben wir die Möglichkeit, um uns damit zu beschäftigen und darüber nachzudenken. Und ich wünsche mir, dass wir uns jetzt die Gedanken machen und uns jetzt die Fragen stellen und nicht erst dann, wenn es spät ist und wir dem Gott mit ins Auge schauen und merken, dass wir unser Leben lang etwas geglaubt haben, was nicht stimmt, was nicht wahr ist. Und ich möchte uns heute als Christen, für die, die das vertreten, auch ermutigen, dazu einzustehen. Das ist so dringend nötig, dass man das heute hört, dass man das heute unseren Menschen sagt und dass man sie bewahrt von dieser Lüge. Es ist eine grosse Lüge, dass man heute sagt, du kannst deine Realität selber schaffen, du kannst deinen Gott selber schaffen, du kannst deine Ewigkeit selber schaffen, du kannst alles selber bestimmen und Hauptsache, du bist glücklich mit dem, wie du es selber kreiert hast und dann ist gut. Das stimmt nicht. Gott sagt, es gibt nur ein Leben und nachher das Gericht. Das ist mein erster Gedanke, die Einmaligkeit. Und mein zweiter Gedanke ist jetzt ein bisschen ermutigender, hoffnungsvoller. Es ist der Gedanke, der mir jeden Morgen und jeden Tag, hoffe ich auch immer wieder neu, Freude schenkt und Hoffnung schenkt, aufzustehen und weiterzugehen in dem Leben. Weil es geht noch weiter. Es gibt noch den Vers 28. Ich möchte nochmal vorlesen. So ist auch Christus ein einziges Mal geopfert worden, um die Sünder vieler auf sich zu nehmen. Ein zweites Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Also der Text sagt da sehr deutlich, Jesus ist einmal gekommen, um die Sünde auf sich zu nehmen, um uns Vergebung von der Sünde zu schenken, um das Opfer zu bringen, dass die Sünde ein für alle Mal weg ist. Ein zweites Mal wird er nicht mehr wegen der Sünde kommen. Ein zweites Mal wird er wegen der Rettung für die kommen, die ihn erwartet. Und der zweite Punkt, den ich da möchte hervorheben, ist, dass der Text das so betont, dass einmal und dann ein zweites Mal, dass es so zwei ganz klare Fixpunkte ist, zeigt uns auch, wie wichtig das ist. Wir haben nur ein Leben und Jesus ist einmal gekommen und er kommt noch einmal und das ist extrem wichtig, dass wir uns bewusst werden, was das bedeutet für dich und für mich, aber auch für uns einfach als Menschheit. Es ist sehr wichtig, was Jesus Christus am Kreuz da hat. Und ich möchte euch fragen oder euch die Frage mitgeben, warum ist eigentlich der Tod von Jesus Christus so wichtig? Warum ist das, was Jesus am Kreuz da hat, eigentlich so wichtig? Manchmal sagen die Leute vielleicht, ja, ihr redet immer so viel von Jesus, von dem, was er am Kreuz gemacht hat. Warum ist das so wichtig? Und darauf möchte ich im zweiten Punkt eingehen, auf die Wichtigkeit. Und vielleicht erinnert ihr euch an den Anfang von dieser Predigt. Ich habe ein bisschen ausgeholt und habe versucht, Sachen zu zeigen, Geschehnisse oder Ereignisse, die uns prägt haben in den letzten 100 Jahren zum Beispiel. Und die haben alle Einflüsse gehabt. Die haben alle unser Denken, wie wir funktionieren, unsere Gesellschaft prägt. Und das, was Jesus am Kreuz da hat, ist so wichtig, weil es eben die ganze Menschheit betrifft. Und das möchte ich jetzt mit euch anschauen, weil er hat mit dem Ganzen, mit dem grössten Problem der Menschheit zu tun, der Tod am Kreuz. Was ist das grösste Problem von uns Menschen? Es ist die Sünde. Und vielleicht würde mir jetzt auch da wieder irgendjemand heute vorwerfen und sagen, ja, das ist ein bisschen altmodisch, Sünde. Heute haben wir viel größere Probleme, zum Beispiel der Klimawandel, ein sehr wichtiges Thema momentan. Oder endlose Krieg, immer wieder ein grosses Thema, Machtgier von den Menschen. Oder eben auch Probleme, die von uns Menschen kommen, dass wir nicht aufeinander Rücksicht nehmen können, dass wir nicht miteinander umgehen können, dass wir nicht miteinander leben können, dass wir nicht nebeneinander existieren können, dass wir unser Leben nicht schätzen können. Das sind die grossen Probleme, die wir heutzutage haben. Und schlussendlich kommen wir vielleicht sogar auf das Fazit, dass man sagt, ja, im Kern wollen wir einfach immer unser Leben selber bestimmen und schaden dabei anderen. Und das ist doch unser Problem. Und ich muss sagen, ja, aber das sind ja genau die Sachen, die Sünde ausmacht, die Sünde bewirkt. Genau das ist ja Sünde. Auf horizontaler Ebene heisst Sünde oder sind die Früchte von der Sünde, Auswirkungen von der Sünde, dass wir einander schaden. Dass wir nicht gut miteinander umgehen, dass wir einander nicht lieben, damit wir einander nicht annehmen können, sondern uns verletzen, uns beleidigen, uns töten und so weiter. Und auf der vertikalen Ebene, das ist die andere Ebene, gegenüber Gott bedeutet Sünde eben die Unabhängigkeit, weil es ist Leben selber zu bestimmen, unabhängig von Gott, zu sagen, ich habe das eigene Leben und ich sage, wenn ich das leben will, ich sage auch, was ich glaube und ich sage auch, welchen Gott ich glaube. Und das ist die andere Ebene von der Sünde. Und ich möchte ein bisschen ausholen und einfach mal kurz ausführen, wenn wir am Anfang von der Bibel anfangen zu lesen, 1. Mose, und wir lesen von dem Garten Eden, wir lesen von Adam und Eva mit Gott, da gibt es kein Klimaproblem, es gibt keinen Krieg. Es gibt einfach nur die Gemeinschaft von Menschen mit Gott, prägt von Freude und Liebe. Aber nachher merken wir ziemlich schnell, dass es eigentlich nur noch bergab geht. Nachher geht es ziemlich deutlich bergab, nach dem Sündenfall, nach dem Kapitel 3 von der Bibel, schon bereits nach dem Kapitel 3, geht es eigentlich bergab. Plötzlich bringt ein Bruder seinen eigenen Bruder um. Bringt sich gegenseitig um. Dann nimmt jemand plötzlich viele Frauen, so viele, wie er will. Plötzlich baut man eine Stadt so gross, dass man seinen Namen will, gross und mächtig machen. Dann werden andere fremde Götter anbetet. Und Menschen kommen sogar zu der Überzeugung, dass es gut und richtig ist, diesen Göttern ihre Kinder zu opfern. Schon nur das, wie kommt man auf so eine Idee? Menschen schlachten sich gegenseitig ab. Sie kämpfen um Macht, sie kämpfen um Vorherrschaft. Frauen werden vergewaltigt, Kinder werden bevorzugt oder eben auch vernachlässigt. Wir lesen von gescheiterten Ehen, wir lesen von gescheiterten Familien, wir lesen von gescheiterten Gesellschaften. Wir lesen einfach davon, dass Menschen scheitern daran, Menschen zu sein. Und das hat sich nicht geändert in dem Sinn. Und das ist, bis heute sind das die Früchte von der Sünde. Das ist das, wo wir jeden Tag dagegen kämpfen. Das ist die Sünde, wie es uns die Bibel vor Augen führt. Aber ich möchte die Sünde jetzt nicht einfach nur als etwas beschreiben, was da außen passiert, was bei den anderen passiert, was irgendwie einfach in der Gesellschaft, in der Welt passiert, bei den Politikern, bei diesen bösen Menschen. Sondern, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren verheiratet, habe ein bisschen gemerkt, was es bedeutet, in einer Ehe zu leben, was es bedeutet, mit einer Person zusammenzuleben, die mir sehr nahe steht und mir sehr nahe ist. Und umso näher eine Person bei mir ist und umso näher auch ich mit meiner, oder enger ich mit meiner Frau zusammenlebe, umso mehr wird mir auch bewusst und ihr ganz besonders, dass ich ein Sünder bin. Sie erlebt sehr deutlich, dass ich ein Sünder bin und dass ich sündige. Sie leidet immer wieder darunter, dass ich sündige. Auch wenn ich es nicht unbedingt wollte, auch wenn ich es gerne anders hätte, ist das der Fakt. Und dort erlebe ich es ganz deutlich vor meinen Augen. Und da wird mir wieder bewusst, Sünde ist da drin, nicht da außen. Und das wird mir gerade besonders in dieser Beziehung sehr deutlich. Aber jetzt, was sagt das eben der Text? Jetzt ist einmal etwas passiert. Einmal ist etwas passiert, ein einziges Mal, aber mit einer ewigen Konsequenz. Mit einer Konsequenz für immer. Und das ist eine Hoffnung, die wir da haben. Wenn wir uns das lesen würden, wenn wir jetzt einfach das ganze Alte Testament lesen, bis Jesus kommt, würden wir denken, wann kommt endlich jemand, der das Problem abschafft? Wann kommt endlich jemand, der einen Schlussstrich zieht unter das Problem, unter die Sünde, dass wir uns endlich nicht mehr bekämpfen, dass wir endlich nicht mehr kriegen, dass wir uns nicht mehr verletzen, dass wir Gott ehren und ihm dienen können, so wie er es hat will und so wie er es geschafft hat. Wann ist endlich der Moment da? Und da lassen wir es. Der Moment ist gekommen. Ein einziges Mal. Jesus ist auf die Erde gekommen. Und er begegnet den Menschen um sich herum. Er zeigt mit seinem Finger auf die Sünde dieser Menschen. Er entlarvt die Sünde ihrer Menschen. Er deckt sie auf. Sie werden sich bewusst, dass sie Sünder sind. Aber Jesus liebt die Menschen. Er liebt die Menschen extrem und er leidet mit ihnen unter dieser Sünde. Er brüllt mit ihnen und schlussendlich, aus dem Grund, weil er sie liebt und weil er mit ihnen leidet, vollbringt er am Kreuz den Sieg mit seiner ganzen göttlichen Macht als Sohn Gottes. Schon so lange haben die Menschen darauf gewartet. Und jetzt am Kreuz hat es Jesus vollbracht, den Sieg über die Sünde. Den Sieg über die Macht, über den Fluch, der an dir und mir hängt, hat Jesus am Kreuz vollbracht. Und was ich damit sagen will, ist, das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, ist nicht einfach nur irgendwo in den Geschichtsbüchern einzuordnen. Vielleicht neben dem Gandhi oder neben anderen sehr guten und moralisch vorbildlichen Menschen. Es ist nicht einfach nur irgendwie eine inspirierende Geschichte, die man seinen Kindern erzählen kann, damit sie etwas Schönes haben zum Einschlafen und so weiter. Das, was Jesus am Kreuz da hat, ist das Zentrum der Menschheitsgeschichte. Es ist das Zentrum von dem, was seit jeher passiert ist und wird immer passieren. Es ist das Zentrum von unserer ganzen Geschichte, die jemals passiert ist, von uns Menschen. Er hat ein für alle Mal abgeschlossen mit dem Problem der Sünde. Er hat einen Schlussstrich gezogen unter dem Fluch. Und darum hat das Ereignis es verdient, das Zentrum der Menschheitsgeschichte zu sein. Das ist der Moment, einmal in der Geschichte passiert. Ein für alle Mal hat Jesus den Sieg errungen mit dem Problem, wo wir jeden Tag kämpfen. Und ich weiß, dass es heute nicht so populär ist, dass man das sagt, dass das Zentrum der Menschheitsgeschichte ist. Es wird vielleicht unter den Top 10 Ereignissen erwähnt, dass Jesus gelebt hat. Aber das ist auch so, weil die Sünde nicht mehr als Hauptproblem von uns Menschen angesehen wird. Das ist, weil wir uns nicht mehr bewusst sind, was eigentlich der Fluch ist, mit dem wir jeden Tag kämpfen. Und dabei müssen wir uns immer wieder genau das, was wir vorher gelesen haben, Vers 26 und Vers 27, der erste Punkt, die Einmaligkeit vor Augen führen. Wir sind Sünder, egal, ob du da glaubst oder nicht. Jesus ist gekommen, um die Sünde zu besiegen, egal, ob du da glaubst oder nicht. Gott sagt, so ist es passiert. Er ist das Zentrum der Geschichte, ob du das annimmst oder nicht. Und das ist das Unglaubliche an der guten Nachricht, wie es die Bibel beschreibt. Die Bibel redet sehr oft, und Jesus hat das gesagt, das Evangelium. Der Apostel später redet von dem Evangelium, von dieser guten Nachricht, die verkündigt worden ist. Und gute Nachricht ist nicht einfach ein Angebot, das dir offeriert wird, wo du kannst abwägen und sagen, ja, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht, sondern das Evangelium ist eine Proklamation. Es heisst, Jesus hat den Sieg errungen, er ist König. Das ist die gute Nachricht. Er ist der Herrscher von dieser Welt, er ist König über dieser Welt. Und dir bleibt jetzt die Reaktion, dich dem König zu unterwerfen oder gegen ihn zu rebellieren. Und darum finde ich den Vers 28 da so schön, dass er sagt, ein zweites Mal wird Jesus kommen. Auch das wird einmal passieren und dann wird er zur Rettung kommen von denen, die ihn erwartet. Jesus kommt ein zweites Mal und dann zur Rettung. Und das ist eine Hoffnung. Das ist etwas, wo einem Freude und Kraft schenkt, weiterzugehen. Und zwar ist es zur Rettung von denjenigen, die ihn erwartet, wie man es lesen. Es geht um die ihn erwartet. Und wer sind die, die ihn erwartet? Das sind diejenigen, die eben jetzt leiden unter der Sünde. Die jetzt leiden darunter, dass wir immer noch kämpfen, dass wir eben schlecht sind, die sich bewusst sind, dass sie die Vergebung, die Erlösung brauchen. Das sind die Menschen, die sich bewusst sind, dass sie Rettung brauchen und sie auch in Jesus gefunden haben. Und das sind diejenigen, die ihn erwartet, wenn er wird kommen und die Sünde von der ganzen Welt wegnehmen. Ein für alle Mal. Und dann wird sein Sieg sichtbar sein für alle Menschen. Und ihr kennt sicher auch den Vers, oder die Verse, wo das immer wieder vorkommt, und sagt, jede Zunge wird bekennen und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und auch das ist nicht eine Option, die man annehmen könnte oder die man ablehnen könnte, sondern das ist etwas, was wird passieren. Und die Frage ist, was wird deine Haltung sein gegenüber dem, was dann wird passieren? Was ist deine Haltung gegenüber dem, was damals passiert ist, wo Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Die Menschen, die das erwartet, die ihn erwartet zur Rettung, das sind seine Gemeinde, seine Jünger, das sind Kinder Gottes. Und ich möchte dir eigentlich nur die Frage mitgeben, bist du so eine Person? Bist du so eine Person, die das erwartet? Bist du so eine Person, die sich nach dem sehnt? Bist du so eine Person, wo das, was Jesus am Kreuz da hat, wo er gestorben ist und seine Auferstehung als Zentrum von der Menschheitsgeschichte sieht und vor allem als Zentrum von deiner Lebensgeschichte? Ist das das Zentrum von deiner Lebensgeschichte? Ich habe versucht, das auszuführen und zu zeigen, wenn irgendetwas verdient hat, das Zentrum zu sein von unserem Leben, dann ist es das. Dann ist es das, was Jesus Christus am Kreuz da hat. Und wir müssen uns bewusst machen, wir haben das, ein Leben. Ein Meter, ein Leben, das wir leben können. Und wenn wir das Leben leben, aus dieser Perspektive von dem Zentrum, wo Jesus Christus am Kreuz, an dem, was er dort vollbracht hat, wenn wir all unser Leben und das, was wir machen, wie wir im Alltag unterwegs sind, wie wir unseren Mitmenschen begegnen, aus dem Punkt heraus schauen, wird das unseren Blick verändern. Es wird unseren Umgang mit unseren Mitmenschen verändern. Es wird unseren Umgang mit unseren Plänen, mit unseren Wünschen, mit unserem Geld verändern. Es wird unsere Familie verändern. Es wird unsere Ehen verändern, wenn das das Zentrum ist von meinem Leben. Und zwar wird es dahin verändern, dass alles, wo wir machen, wo wir leben, prägt wird sie von der Vergebung und von der Liebe Gottes. Weil das ist das, was Jesus Christus offenbart hat am Kreuz. Vergebung und Liebe von Gott. Unsere Wünsche werden vom Kreuz her geprägt, unsere Lebensplan, unsere Budgetplan, all das. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, das ist das, was ich jeden Tag damit kämpfe, dass das Zentrum ist von meinem Leben. Es klingt simpel, aber das ist, was ich jeden Tag damit kämpfe und Mühe habe, das zum Zentrum von meinem Leben zu haben. Von dort aus mein Leben zu sehen, von dort aus meine Ehe zu sehen, von dort aus meine Mitmenschen zu sehen. Und nicht einfach von dem, was ich jetzt gerade wichtig finde, wo mich jetzt gerade prägt oder wo mir vielleicht auch Sorgen macht, andere Sachen, wo wir das Zentrum wegrücken und etwas anderes ins Zentrum stellen. Und ich weiss jetzt, dass noch 3/4 von meinem Leben noch vor mir liegen. Und ich wünsche mir, dass sie dafür prägt sind vom Kreuz her. Und ich bin gerade letzte Woche mit meiner Frau zusammen in der Ferien gewesen. Wir sind an der Nordsee gewesen. Ein Ort, wo man ein bisschen zur Ruhe kommen kann, wo man ein bisschen erholen kann, wo man einfach geniessen kann, wo eben gerade die Geschwindigkeit und all das und der Stress ein bisschen rausgenommen wird und man einfach sich gut Gedanken machen kann. Und wir haben auch viel über das Thema geredet, wir haben viel über unseren persönlichen Glauben geredet, über unsere Kämpfe. Und wir sind uns wieder bewusst geworden, was wir heute ganz besonders brauchen, zumindest in unserem Leben, aber ich bin eigentlich auch überzeugt, dass wir das alle wieder neu brauchen, ist die Nähe zu Jesus. Dass er das Zentrum ist von meiner Lebensgeschichte. Dass wir Freude haben an seiner Vergebung. Dass wir Freude haben an dem Leben, das er uns geschenkt hat. Dass wir Dankbarkeit empfinden. Effektiv als Gefühl gegenüber dem, was Jesus vollbracht hat am Kreuz. Dass wir seine Liebe annehmen und sie geniessen. Und eigentlich kurz gesagt kann man das einfach zusammenfassen in dem, dass wir unser Leben unter dem Kreuz leben. Und das ist das, was ich euch heute Morgen mitgebe. Der Sieg von Jesus Christus ist das Zentrum der Menschheitsgeschichte. Und ich möchte euch ermutigen, mach es zum Zentrum von deiner Lebensgeschichte. Ich möchte gerne zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für das, was du vollbracht hast. Ein für alle Mal. Es ist ein unglaubliches Ausmaß, wenn wir uns das bewusst machen, was das bedeutet. Es ist aus unserer Perspektive vielleicht schon so lange her. Die Geschichten scheinen damals vielleicht so fern. Aber trotzdem bist du ein Gott, der die ganze Geschichte sieht, die ganze Geschichte lenkt und die ganze Welt in deiner Hand hat und wo uns trotzdem ganz persönlich begegnet im 21. Jahrhundert, so wie wir es verstehen, da in der Schweiz, so wie wir aufgewachsen sind mit unserem Denken. Du kennst das Gute und das Schlechte von unserem Denken, von unserer Prägung, aber du möchtest uns dort abholen, wo wir sind und ich danke dir dafür. Ich möchte dich bitten, dass du jedes einzelne Herz innerätst mit deinem Geist, dass du uns aufzeigst, wo wir sündig sind, Herr. Wie sehr wir deine Vergebung brauchen und uns einfach immer wieder neu müssen daran erinnern, für das, was du für uns da hast am Kreuz, ein für alle Mal. Und danke, dass wir auch von diesem Punkt her leben dürfen. Jeden Tag, in die Woche, in den nächsten Monat, in die nächsten Jahre, dass das Zentrum sein darf und dass wir von diesem Punkt aus, von deinem Kreuz, von deiner Vergebung, dürfen immer wieder Kraft, Liebe und Freude schöpfen. Wir müssen es nicht selber zwingen, wir müssen nicht selber irgendetwas aktivieren oder selber etwas in uns innen finden, sondern du bist der, der es schenkt. Du bist ein Gott vom Überfluss, du hast Liebe und Freude im Überfluss und du möchtest es uns schenken und uns bereichern. Wir haben das heute Morgen einige Mal gesungen Und einfach auch, ich möchte bitten, dass wir das von ganzem Herzen dürfen singen und dass es in unserem Leben Realität werden darf, dass es sichtbar werden darf, was es bedeutet, dich als Zentrum von unserer Lebensgeschichte haben, wie das uns, unsere Ehen, unsere Familie, unsere Pläne, unsere Zukunft, unsere ganze Geschichte, unser Leben verändert. Und dass wir das eine Leben, das wir haben, dürfen leben zu deiner Ehre. Amen.